ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Es kam, wie es angekündigt war. Der Iran hat Israel direkt angegriffen. Aus der Luft. Mit Hunderten von Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Israel selbst sagt, naja, das war jetzt alles nicht so schlimm. Wir hatten das im Griff und fast alle Raketen oder Drohnen konnten wir ja abwehren. Damit ist es aber längst noch nicht vorbei, denn gestern hatten sich Teile der israelischen Regierung zusammengesetzt und überlegt, was jetzt zu tun sei. Dieses sogenannte Kriegskabinett hat noch nicht endgültig entschieden, was zu erfahren war. Sie wollen reagieren, irgendwann und irgendwie. Mehr wissen wir aber nicht. Und deswegen stellt auch Israel-Korrespondent Julio Segador die entscheidende Frage:
Wie wird Israels Antwort auf den Angriff des Iran ausfallen? Die Frage bewegt derzeit nicht nur die Menschen in Israel. Stundenlang hatte gestern das israelische Kriegskabinett getagt. Ein offizielles Ergebnis gab es nicht. Israelische Medien berichteten, dass die Mitglieder des Kriegskabinetts uneinig gewesen seien über den Zeitpunkt und das Ausmaß eines möglichen Gegenschlages. Unmittelbar vor dem Treffen hatte sich Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz geäußert, der im Kriegskabinett sitzt. Er setzt vor allem auf eine enge Abstimmung mit den Verbündeten. Angesichts der iranischen Bedrohung werden wir eine regionale Koalition bilden. Der Iran wird einen Preis zahlen. Wir bestimmen den richtigen Zeitpunkt und die Art und Weise. Und was am wichtigsten ist, angesichts des Wunsches unserer Feinde, uns Schaden zuzufügen, werden wir uns weiterhin vereinen und stärker werden. Die USA haben Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu gewarnt, mit einem massiven Gegenschlag gegen den Iran die zutiefst angespannte Situation weiter anzuheizen. Es besteht bei vielen die Angst, dass die Situation im Nahen Osten vollends eskaliert. Demgegenüber verlangen die Hardliner im regulären Kabinett einen entschiedenen Angriff. Israel müsse jetzt im Nahen Osten auf Abschreckung setzen, als Hausherr in der Region massiv reagieren. So der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Ein Riss, der sich durch die Politik zieht, ein Riss, der auch bei den Menschen im Land festzustellen ist, wie sich bei einer Straßenumfrage zeigt. Ich fürchte mich vor einer Reaktion. Wenn es nach mir ginge, gibt es keine Reaktion. Wir haben uns erfolgreich verteidigt. Für mich war es das. Das ist genug. Erst einmal muss man sagen, wir leben, wir sind richtig stark. Und jetzt müssen wir wieder angreifen. Klar, wir müssen zurückschlagen. Aber das muss gemeinsam mit den USA geschehen. Dass es unmittelbar vor dem bevorstehenden Pessach-Fest eine Reaktion geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Pessach gilt als Familienfest. Ein Militärschlag gegen den Iran würde den Israelis das Fest ruinieren. Unklar ist, welche Auswirkungen die Konfrontation mit dem Iran auf den Gaza-Krieg hat. Auch dort, bei den Palästinensern in dem umkämpften Küstenstreifen, war der Angriff des Iran Thema, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters in Rafah zeigt. Die iranische Reaktion kam zu spät, nach 190 Tagen Krieg. Und sehen Sie unser Leid. Israel greift Länder an, die mit dem Iran verbündet sind, wie Syrien oder Irak oder jedes andere Land. Diese Reaktion kam zu spät und reicht nicht aus. Irans Angriff auf Israel geht uns eigentlich nichts an. Was uns nur interessiert, ist, in unsere Heimat zurückzukehren. Wir warten jetzt die kommenden 48 Stunden ab, um zu sehen, ob Israel auf den Iran reagiert oder ob sie möglicherweise die Aufmerksamkeit von Rafah ablenken wollen. Eine Reaktion gab es bereits. Das israelische Militär mobilisierte zwei Reservistenbrigaden, die unmittelbar in den Gazastreifen einrückten.
Die USA wollen ja weder eine Eskalation noch Krieg mit dem Iran. Und dennoch ist natürlich auch die Sorge groß, dass der iranische Angriff das Potenzial hat, dass der Krieg in Nahost eine neue, ungeahnte Dimension bekommt. Mit Ralf Borchardt in Washington habe ich gesprochen. Ich habe ihn gefragt, US-Präsident Biden lehnt eine Beteiligung an einer israelischen Vergeltung, wenn sie denn kommt, ab. Wie ist das zu bewerten?
Nun, es ist ganz klar, dass die USA schon bisher gesagt haben, auch in dieser Nacht des Angriffs, wir unterstützen Israel dann um 100% mit voll und ganz uneingeschränkt, wenn es um die Verteidigung Israels geht, zum Beispiel gegen einen solchen iranischen Angriff. Die USA haben ja auch eine wichtige Rolle gespielt beim Abschuss der rund 300 Flugkörper. Rund 70 von ihnen sagen, die USA sind von US-Streitkräften abgeschossen worden. Aber in der Frage, wie es jetzt weitergeht, ob und wenn ja, wie Israel seinerseits reagiert, ob Israel nun den Iran angreift, hier versucht Biden seit dem Telefonat direkt mit Netanyahu, dem israelischen Regierungschef, mäßigend zu wirken. Ob das erfolgreich ist, werden die nächsten Tage zeigen. Die US-Medien berichten, das israelische Kriegskabinett habe noch nicht entschieden, ob und wenn ja, wann es wie reagiert. Also werden möglicherweise die nächsten Tage entscheidend sein, ob man wieder zur Konzentration auf den Gaza-Krieg an sich zurückkehren kann oder ob die Lage gegenüber dem Iran weiter doch zu eskalieren droht.
Es ist also wieder mal die Stunde der Diplomatie. Der Sicherheitsrat hat ja auch schon getagt. Joe Biden hat Gespräche mit den G7-Staaten anberaumt. Wie müsste denn eine diplomatische Lösung aussehen?
Nun, es ist Biden wichtig, dass er nicht allein agiert, sondern A, im Rahmen der G7. Es gab ja die gemeinsame Erklärung vom Sonntagnachmittag, in der gesagt wurde, Verurteilung des Iran und diesen Angriff, Unterstützung Israels, wenn es um die Verteidigung geht, aber insgesamt eben der Appell an beide Seiten, Mäßigung, keine weitere Eskalation. Das Gleiche im UN-Sicherheitsrat. UN-Generalsekretär Guterres hat gesagt, wir stehen hier am Abgrund. Das ist äußerst gefährlich. Es braucht Mäßigung von beiden Seiten. Und wichtig vor allem auch die arabischen Nachbarländer Israels. Jordanien hat sich ja beispielsweise beteiligt am Abschuss der iranischen Raketen und Marschflugkörper und Drohnen. Biden hat auch mit dem jordanischen König telefoniert. Wenn das alles zusammenwirkt im Einfluss auf Israel, jetzt nicht eskalierend zu reagieren, dann gibt es möglicherweise eine Chance der Eindämmung und der Rückkehr zur Konzentration auf die Lage in Gaza, die ja auch nach wie vor schlimm ist und dringend der Verbesserung bedarf.
In den USA ist Wahl im November und jetzt diese Eskalation. Inwiefern spielt denn das im heraufziehenden Wahlkampf innenpolitisch eine Rolle jetzt?
Das muss man immer mitdenken bei Joe Biden. Er steht unter Druck, auch vom linken Flügel der eigenen Partei, von jungen Wählerinnen und Wählern, muslimischen Wählerinnen und Wählern, die sagen, er ist viel zu israelfreundlich. Es gibt von der anderen Seite Kritik der Republikaner, von Donald Trump, die sagen, Biden ist zu schwach, es ist falsch, wenn er jetzt Israel zur Mäßigung drängt, er müsste viel polternder, stärker, militärisch auch stärker auftreten gegenüber dem Iran. Ein fast unauflösbares Dilemma, er braucht dringend einen Erfolg. Es könnte überraschenderweise in dieser Woche einen kleinen innenpolitischen Erfolg geben mit großen Auswirkungen. Denn Mike Johnson, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Trump-verbündeter Republikaner, hat angekündigt, zusätzliche Israel-Hilfe in ein Gesetz zu packen, abstimmen zu lassen und damit möglicherweise auch die lange diskutierte Ukraine-Hilfe zu verknüpfen. Wenn das gelingt, neue Israel-Hilfe und neue Milliarden für die Ukraine, dann wäre das ein Erfolg bei zwei ganz verschiedenen Themen. Aber noch ist es nicht sicher, das kann auch schiefgehen.
Jetzt haben weltweit Regierungen und Menschen Sorge, dass der iranische Angriff eben doch mit einem israelischen beantwortet wird. Der Iran sagt, naja, für uns ist die Sache durch, von uns kommt nichts mehr. Teheran hatte mit diesem Angriff reagiert auf den Luftangriff Israels, bei dem das Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus getroffen worden war. Dabei waren hochrangige Militärs ums Leben gekommen. Ich habe darüber gesprochen mit Uwe Lüb, er ist unser Korrespondent für den Iran. Und ich habe ihn gefragt, Herr Lüb, nach dem Angriff auf Israel, können wir der Führung des Landes glauben, wenn sie sagt, für uns ist die Sache erledigt?
Das denke ich für den Moment schon, dass aus Sicht des Iran dieser Vergeltungsschlag erledigt ist. Die große Frage wird sein, wie geht es weiter? Ich erwarte nicht, dass es jetzt weitere Militärschläge gibt seitens des Irans. Es sei denn, Israel übt nun für diesen Angriff von der Nacht Samstag auf Sonntag Vergeltung. Dann kann ich mir sehr wohl vorstellen, um nicht zu sagen, bin ich mir sicher, dass Iran darauf weiter reagieren wird und das wahrscheinlich auch wie angekündigt mit schärferen, stärkeren Waffen, als das am Wochenende der Fall war.
Wir konnten gestern Bilder von jubelnden Menschen auf den Straßen in Teheran sehen. Das sah so aus, als würde der Angriff gefeiert. Das waren offensichtlich Anhänger der Regierung. Spiegeln Sie auch die Mehrheit der Bevölkerung?
Das ist bestimmt nicht der Fall. Es gibt im Iran 20-25% vielleicht der Bevölkerung, die in irgendeiner Weise, sei es als direkt Beschäftigte oder wirtschaftliche Profiteure von dem Regime im Iran Nutzen haben und profitieren. Die breite Mehrheit, glaube ich, sieht die ganze Sache etwas anders. Die haben sich nicht an solchen Jubelfeiern veranstaltet. Es waren zwar landesweit solche Veranstaltungen oder spontane Freuden feiern, aber es waren doch immer relativ wenige Menschen dabei. Es gab da keine wirklichen Massenaufläufe. Die Mehrheit im Iran ist die Schweigende auf der einen Seite und eine verängstigte, sehr besorgte. Man hat das auch gesehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Menschen sind in die Geschäfte gegangen, hatten eben Sorge, dass die Lebensmittelversorgungslage sich nach Ausbruch eines Krieges deutlich verschlechtern würde. Es haben Menschen Hamsterkäufe machen wollen, wiederum Geschäftsinhaber haben sie daran gehindert, weil sie nicht verkaufen wollten und darauf kalkulierten, dass eben im Falle eines längeren Krieges die Preise natürlich dann auch entsprechend steigen würden. Man hat lange Schlangen an den Tankstellen gehabt in der Nacht, weil die Menschen fürchteten, dass ein Cyberangriff das Tankstellennetz lahmlegen würde. Und am Sonntag hat sich dann im Laufe des Tages doch eine gewisse Erleichterung eingestellt, nachdem die Führung des Iran auch gesagt hat, unser Vergeltungsschlag ist abgeschlossen.
Wir in Deutschland haben auch gehört, der Iran habe die USA von diesem Angriff auf Israel vorab informiert. Stimmt das oder wie wird das in den Medien und vom Regime dargestellt?
Also was dann wirklich stimmt, da muss man immer sehr vorsichtig rangehen. Das können wir natürlich im Zweifel auch nicht wirklich überprüfen. Seitens des Iran hat es eine Vorwarnung gegeben. Wenn ich das richtig überblicke, ging die aber an, so war auch das Wording, so hat man es gesagt in Teheran, ging diese Vorwarnung oder Information, hat man es genannt, an die sogenannten Partner in der Region. Jetzt muss man sich fragen, wer sind diese Partner? Das sind in der Regel gar keine Länder, sondern das sind Gruppen wie die Hamas, die Hisbollah, die Houthi im Jemen. Dann gibt es noch diverse Milizen im Iran, in Syrien. Aber man braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, dass auf irgendwelchen Kanälen diese Information dann auch sehr schnell an die Amerikaner gelangt ist und von daher tatsächlich genug Zeit war, diesen Raketenschutzschirm über Israel aufzuspannen. Auf der anderen Seite, wenn wir auf die eingesetzten Waffen schauen, es ging um Drohnen und offenbar Marschflugkörper, das heißt keine ballistischen Raketen. Das ist insofern ein militärisch bemerkenswerter Unterschied, weil ballistische Raketen so viel schneller fliegen, dass jede Vorwarnzeit sehr viel geringer gewesen wäre.
Jetzt haben Sie zu Beginn des Gesprächs gesagt, der Iran wird vermutlich jetzt erstmal nichts machen, es sei denn, Israel reagiert. Und Israel hat ja seinerseits Vergeltung angekündigt. Es ist nur offen, wann und wie die erfolgen soll. Gibt es denn Vorbereitungen im Iran auf einen Angriff Israels?
Die gibt es mit Sicherheit, aber darüber wird öffentlich nicht geredet. Militärisch bereitet man sich, davon bin ich überzeugt, darauf vor, dass sollte es einen militärischen Schlag Israels geben, der Iran seinen Warnungen und Drohungen Taten folgen lassen würde und entsprechend härter dann wieder zurückschlägt. Aber genau dann wären wir in dieser Eskalationsspirale, deren Ende nicht absehbar wäre. Nach meiner Einschätzung will der Iran das nicht. Es hängt jetzt, glaube ich, sehr viel davon ab, wie Israel reagiert. Es gibt ja sicherlich viele andere Reaktionsmöglichkeiten als ein direkter militärischer Gegenschlag.
Und wie reagiert man in Berlin? Der Bundeskanzler ist ja nun gerade nicht in der Hauptstadt. Olaf Scholz ist auf Dienstreise in China. Im Schatten dieses neuen Konfliktes erreichte ihn die Nachricht dort. Und damit verlief sein erster Tag dieses Besuchs ganz anders als erwartet. Efi Seibert aus China.
Nun ist Bundeskanzler Scholz zwar in China, aber eigentlich nur halb. Denn noch im Flugzeug erreichte ihn die Nachricht, dass der Iran Israel angreift. Gerade als die Kanzlerdelegation vor der Landung noch 3-4 Stunden schlafen wollte. Stattdessen wurde aus der Besuchsdelegation ein Krisenstab, der den ganzen Tag mit Berlin und den Verbündeten telefonierte und am späten Abend dann noch ein G7-Gespräch mit Staats- und Regierungschefs organisierte. Und so redete der deutsche Bundeskanzler auf seiner ersten Station der dreitägigen China-Reise auch zuerst über ein ganz anderes Thema. Das Pulverfass in Nahost.
Das ist eine schlimme Eskalation der Lage und das ist in keiner Weise akzeptabel, nachvollziehbar und hinnehmbar. Wir verurteilen den iranischen Angriff scharf und warnen vor jeder weiteren Eskalation.
Während das chinesische Hotelzimmer des Kanzlers von seinen Experten für die G7-Schalte abhörsicher gemacht wurde, absolvierte ein übernächtigter Olaf Scholz dann doch noch den größten Teil seines Besuchsprogramms. Bei der Firma Bosch ließ er sich zeigen, wie Lkw zukünftig schadstofffrei fahren können mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen. Anschließend besichtigte er eine Forschungskooperation zwischen Sachsen und der Besuchsstadt Chongqing zum Thema Wasserqualität. Immer mit im Schlepptau Deutschlands mächtigste Wirtschaftsbosse, von Mercedes über Siemens, BASF, Bayer oder BMW. BMW-Chef Oliver Zipse betont dabei nochmal, wie wichtig der chinesische Markt ist.
Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Fortschritt gerade auf nachhaltige Technologieentwicklung ein globales Konzert ist und China ist da unabdingbar.
Trotzdem klagen die deutschen Unternehmer, dass sie nicht immer fairen Zugang zu diesem Markt haben, dass die Chinesen sie in bestimmten Segmenten immer mehr rausdrängen. Aus dem Wirtschaftsministerium ist die parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brandner mitgereist. Sie hört sich die Klagen der Unternehmer an.
Also wir sehen zunehmend, dass unsere Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr zum Zuge kommen oder durch andere Hürden der Marktzugang erschwert wird.
Welche Rolle spielt da das De-Risking aus der China-Strategie der Regierung? Haben sich die Unternehmen da schon breiter aufgestellt, um nicht so sehr von China abhängig zu sein? Und ärgert das die Chinesen? BMW-Chef Zipse gibt sich da zumindest vor dem Mikrofon ziemlich gelassen.
Nein, das wird ja alles nicht so heiß gegessen, nicht? Wir stehen immer für freien Welthandel, wo man natürlich auch die Meinung äußern darf. Das muss dann der Partner auch aushalten. Aber De-Risking heißt ja überhaupt nicht Rückzug.
Die deutschen Unternehmen wollen weiter in China Geschäfte machen. Der Kanzler soll ihnen hier dafür fairere Rahmenbedingungen bei der chinesischen Führung verschaffen. Gleichzeitig will Scholz, dass Deutschland unabhängiger und damit auch weniger erpressbar von der chinesischen Wirtschaft wird, während er gleichzeitig vom Hotelzimmer aus internationale Krisenpolitik in Sachen Nahost betreibt und nach 24 Stunden auf den Beinen wahrscheinlich auch auf eine Runde Schlaf hofft.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Ja, die Sorge weltweit wächst ja, ob der Krieg eskaliert, eine neue Dimension bekommt. Am Telefon ist jetzt der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Jürgen Hart. Herr Hart, dass es noch keine Entscheidung gibt vom Kriegskabinett in Israel, beruhigt Sie das oder macht Ihnen das Sorge?
Das zeigt vor allem halt die Ambivalenz einer solchen Entscheidung. Israel hat jetzt militärisch Erfolg gehabt in dieser doch beeindruckenden Abwehr dieses Angriffs von gestern Nacht. Aber das zu einem politischen Erfolg umzumünzen, das ist jetzt die Frage. Ist es notwendig, in der arabischen Welt, in der islamischen Welt, im Nahen Osten Stärke zu zeigen, indem man sich nach einem solchen Angriff eben nichts gefallen lässt und eine entsprechende Gegenaktion startet, was vielleicht politisch von allen Seiten erwartet wird? Oder ist es besser, jetzt sich zu konzentrieren auf eine politische Lösung? Und da glaube ich, eine Allianz in der Welt gegen den Iran, der der größte Störer des Friedens in der ganzen Region ist, ja im Jemen, in Syrien, im Irak selbst, natürlich im Libanon mit Unterstützung der Hezbollah, jetzt mit diesem Angriff gegen Israel. Eine starke Allianz der Welt gegen den Iran tatsächlich empfindlich in seine Schranken verweist, wäre auch aus israelischer Sicht wahrscheinlich der größere Gewinn, als jetzt eine neue Diskussion unter den Freunden zu entfachen, ob und in welcher Weise eine Gegenreaktion angemessen ist. Deswegen begrüße ich es, dass die israelische Regierung sich offensichtlich noch nicht entschieden hat, konkret etwas zu unternehmen. Ich glaube im Übrigen auch, es wäre klug, das nicht über die Medien zu verbreiten, was man tut, sondern dann einfach zu handeln.
Gucken wir mal auf die Reaktionen aus Deutschland. Der Kanzler sprach von einem unverantwortlichen, nicht zu rechtfertigenden Angriff. Auch Außenministerin Baerbock warnte den Iran vor weiteren Schritten. Der Bundespräsident hat mit dem israelischen Präsidenten telefoniert, von Solidarität gesprochen. Sind das aus Ihrer Sicht ausreichende Reaktionen auf den Angriff?
Wir in Deutschland haben seit Monaten, im Grunde seit mindestens 2 Jahren, eine intensive Diskussion darüber, ob unsere Iran-Politik angemessen ist. Wir als Unionsfraktion haben in mehreren Anträgen die Regierung aufgefordert, endlich härtere Handhabe gegen den Iran zu ergreifen, also konkret die Revolutionsgarden in Europa als Terrororganisation zu listen, die wirtschaftlichen Betätigungen gerade der Revolutionsgarden, aber auch des iranischen Staates und iranische Organisationen, die staatsgesteuert sind aus dem Iran heraus in Deutschland und Europa, zu begrenzen und auch die wirtschaftliche Tätigkeit weiter zu reduzieren, also das Sanktionsregime zu verschärfen. Damit sind wir bisher nicht auf Zustimmung gestoßen. Ich habe aber gestern an den Äußerungen von FDP-Generalsekretär Bijan Desarai, auch meines Kollegen von der SPD Nils Schmidt und vielen anderen den Eindruck gewonnen, dass wir eine neue Iran-Politik brauchen, eine Iran-Politik, die diesen zentralen Spoiler des Friedens im Nahen und Mittleren Osten entsprechend stärker an die Kandare nimmt. Und da wäre auch eine Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte im deutschen Parlament sicherlich denkbar. Es wäre besser gewesen, das bereits früher zu tun, aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, auch andere zu überzeugen, das zu tun.
Herr Hart, wir reden seit dem Wochenende wieder viel von einer Eskalation. Das Wort Flächenbrand ist auch schon wiederholt gefallen. Die G7-Staaten haben jetzt zur Zurückhaltung aufgerufen. Stichwort Diplomatie. Ist das Fenster dafür eigentlich überhaupt noch offen?
Also offensichtlich schon. Wenn man sieht, dass zum Beispiel ein Staat wie Jordanien, aber möglicherweise auch Saudi-Arabien die Verteidigung Israels mit unterstützt hat, dann ist das doch ein Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen intensiv auch über eine, Sie haben es formuliert, Eindämmung eines Flächenbrandes in der Region gesprochen wird, dass die Frage, wer steht gegen Israel und wer steht auf der Seite Israels, sich doch irgendwie klarer herausarbeitet und interessanterweise eben doch Staaten der arabischen Welt tatsächlich auch die riesige Gefahr des Iran, die durch einen solchen Angriff, wie das vorletzte Nacht der Fall war, entsprechend sehen. Insofern glaube ich, das, was gestern Morgen in der Abwehr dieses Angriffs geschehen ist, ist ein Zeichen dafür, dass Diplomatie funktioniert. Und ich habe meinerseits auch nichts Konkretes zu kritisieren an der Politik der Bundesregierung, die ja sehr aktiv dort unterwegs ist, die Außenministerin, aber auch andere Minister. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in den letzten Jahren einen stärkeren Draht in die arabische Welt gesucht hätten, weil wenn wir Freund Israels sein wollen, dann müssen wir ja auch dafür sorgen, dass die Zahl der Freunde Israels in der Welt wächst. Und wenn wir etwas tun können, um zum Beispiel die arabischen Staaten näher an Israel heranzubringen, näher mit politischen Zielen Israels zusammenzubringen, dann ist das eigentlich der beste Freundschaftsdienst, den wir leisten können. Da waren wir in den letzten Jahren gegenüber der arabischen Welt aus Gründen, die man auch nachvollziehen kann, Stichwort Menschenrechte, zu zurückhaltend. Aber ich glaube, dass wir da jetzt auch eine andere Politik gefunden haben.
In der Nacht zu Sonntag flogen die Drohnen, Raketen und Marschflugkörper auf Israel zu. Der Absender kam aus dem Iran. Zum Glück konnten die meisten der tödlichen Geschosse abgefangen werden. Aus Sicht der iranischen Führung war das ein Vergeltungsschlag für den mutmaßlichen israelischen Angriff auf das Konsulargebäude der iranischen Botschaft in Syriens Hauptstadt Damaskus. Das war am 1. April geschehen. Dabei waren hochrangige Militärs gestorben und damit hat der Iran jetzt also zum ersten Mal den Widersacher Israel direkt angegriffen. Die Folgen sind noch nicht absehbar. Immer wieder kommt das Wort Flächenbrand vor. Das wäre ein großer Krieg mit vielen Beteiligten im Nahen Osten. Israel hat jetzt seinerseits Vergeltung angekündigt. Das Kriegskabinett hat gestern getagt, aber noch keine konkreten Beschlüsse gefasst. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist Regierungsmitglied von der FDP und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Und sie hat, wie wir alle, das alles am Wochenende mitverfolgt. Der Iran hat angegriffen. Israel hat sich verteidigt. Der Iran sagt, wir mussten was machen, um das Gesicht zu wahren, aber jetzt ist die Sache für uns erledigt. Israel hat 99% der Waffen abfangen können. Es sind nach eigenen Angaben kaum Schäden entstanden. Die USA will keine Eskalation oder gar Krieg, die EU auch nicht. Die arabischen Länder sind zurückhaltend in ihrer Einordnung. Warum reden trotzdem alle von einem Flächenbrand?
Naja, ich glaube, man kann nicht von Normalität sprechen, wenn, wie Sie gerade berichtet haben, über 300 Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf den Weg geschickt worden sind. Und wir sehen, dass zum ersten Mal der Iran Israel direkt angegriffen hat. Normalerweise, und auch das gehört dazu, dass der Iran seit 1979 den Versuch gestartet hat, Israel zu vernichten, in der Regel über seine Proxys steuernd, also über die Hisbollah im Libanon, über die Houthis, mit denen wir ja gerade zu tun haben im Roten Meer, über die Hamas in Israel und iranische Milizen, die auch Einfluss nehmen auf den Irak. Also der Iran ist ein ganz gefährlicher Staat, der eben für Unruhe sorgt. Und was, glaube ich, wichtig ist, zu wissen, dass der Iran im Grunde genommen wie ein hohles Fass ist, was innenpolitisch riesige Probleme hat. Wir erinnern uns auch an die Revolution im letzten Jahr, wo die Frauen sich gewehrt haben und offensichtlich das nach außen kehren, also Präsenz zu sein, auch davon abhalten soll, dass das Land von innen politisch erodiert. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Und Sie sagten es gerade, Flächenbrand. Ja, in der Tat, im Nahen Mittleren Osten kann so etwas schnell passieren. Wenn es eine Beruhigung in dieser Situation gibt, dann lediglich, dass alle die von Ihnen gerade aufgeführten kein Interesse zu haben scheinen, wobei wir noch nicht ganz wissen, wer ein Interesse darüber hinaus hat, aber das ist jetzt erstmal die Sachlage.
Sie haben die Helfershelfer des Iran angesprochen, aber das war der erste direkte Angriff. Auch das haben Sie gesagt, auch das haben wir öfter gehört schon. Jetzt waren aber sowohl Iran als auch Israel nicht alleine, denn Israel konnte diesen Angriff ja auch mit Hilfe von anderen Ländern abwehren. Die USA waren beteiligt, Großbritannien, Frankreich. Selbst Jordanien und wahrscheinlich auch Saudi-Arabien haben Israel unterstützt. Wo war eigentlich die Hilfe Deutschlands bei der Verteidigung Israels?
Wo Deutschland ist, ich glaube, dass Deutschland sich jetzt diplomatisch sehr gut einsetzen kann. Der Bundeskanzler ist zurzeit in China und China spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle dahingehend, dass wir wissen, dass China nicht nur einen großen Einfluss auf den Iran hat, sondern den Iran natürlich auch warnen könnte. Auch China kann kein Interesse haben, dass im Nahen Mittleren Osten die Hölle los ist. Und es wird der einzige große Player sein, der Einfluss hat. Russland mit Sicherheit nicht. Russland ist völlig abhängig vom Iran. Wir wissen, dass der Iran Russland vollstopft mit Drohnen, die Russland gegen die Ukraine einsetzt. Also China spielt eine wichtige Rolle und ich hoffe sehr, dass der Bundeskanzler seinen Aufenthalt dort nutzt, um China darauf aufmerksam zu machen, für Ruhe zu sorgen.
Die USA, die wollen auch keine Eskalation, die wollen auch keinen Krieg mit dem Iran, das ließ das Weiße Haus ja gestern mitteilen. Würde denn die deutsche Regierung einen möglichen Vergeltungsschlag, der ja zumindest noch nicht ganz abgewehrt ist, gegen den Iran unterstützen oder zumindest gutheißen?
Also ich weiß so viel, dass alle Diplomaten und auch unsere Bundesregierung alles daran setzen wird, um Israel davon abzubringen, wiederum zu reagieren. Ich glaube, was aber von großer Bedeutung ist, dass wir als Deutsche mal unsere Iran-Politik, ich sage das mal, durchdiskutieren. Und zwar nicht innerhalb Deutschlands Regierung versus Opposition und umgekehrt, sondern wir gemeinsam eine Politik hinterfragen, von der wir ja auf der einen Seite sagen, wir haben eine starke Staatsräson zu Israel, richtig. Gleichzeitig haben wir in Anführungszeichen ein normales Verhältnis zum Iran. Wirtschaftlich ist das eines der stärksten Partner in der Region für Deutschland. Und ich kann nur sagen, dass im Grunde genommen jetzt auch mal auf den Tisch muss, dass dieser Wandel durch Handel zu einer gewissen Normalität führt. Und ich glaube, dass nicht nur Israel, sondern die westliche Welt erwartet, dass Deutschland und auch perspektivisch die Europäische Union auch mal ein klares Bekenntnis setzt. Und da gibt es ganz konkrete Beispiele, wenn Sie mir erlauben, das aufzuführen. Das sind erstmal die Revolutionsgarden, die dringend auf die Sanktionsliste gesetzt werden müssen, die hier durch Europa touren und so tun, als ob sie das in der Heimat nichts anginge und auch große Reichtümer haben. Das heißt, wir müssen auch hinterfragen, gibt es weitere Sanktionen gegen das Regime im Iran, ohne immer die Bevölkerung zu treffen. Und dann haben wir natürlich auf dem Tisch noch das Atomabkommen, von dem wir alle geglaubt haben, dass er eine gewisse Normalität in die Region bringt, also sozusagen durch Diplomatie Iran als Partner auf die internationale Bühne holt. Und das ist eben nicht gelungen. Im Gegenteil, der Iran hat das Atomabkommen genutzt, um gleichzeitig sein Raketenprogramm aufzubauen.
Also soweit ich das verstanden habe, sind Sie sogar so weit, dass Sie bald die Atomrakete zünden könnten im Iran. Sie haben aber jetzt auf die Frage, was sollen wir tun, im Prinzip geantwortet, wir sollten lieber reden als kämpfen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ich glaube, dass es sehr klug ist, auf Israel einzuwirken. Das weiß Israel auch. Wir stehen an der Seite Israels. Es sollte dringend davon abgeraten werden. Die Signale aus dem Iran sind eindeutig, dass das ein einmaliger Schlag gewesen ist, wenngleich in einer Dimension, wo der Iran absolut in Kauf genommen hat, die ganze Region anzuzünden. Jetzt hat die Bundesregierung eine Erklärung abgegeben, dass sie das verurteilt. Ich glaube, dem kann man sich hinten anordnen. Aber darüber hinaus müssen wir politisch in Aktion treten. Und das bedeutet, Diplomatie nicht zu kämpfen, aber dem Iran die Karte zu zeigen, die wir schon längst hätte ziehen müssen, dass das nicht ohne Folgen bleiben kann auf wirtschaftlicher Ebene. Und was einfach wichtig ist, dass die Sanktionsliste auf die Revolutionsgarden ausgeweitet werden muss. Da wird es in Europa übrigens noch eine Menge Diskussionen geben, weil nicht alle Länder das so sehen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.